Oh, bis jetzt nicht. Vielleicht noch.
Ich darf euch auch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid, euch auf den Weg gemacht habt. Danke euch. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Lasst uns beten, bevor wir in den Text hineingehen, vor den Herrn treten, ihn bitten. Danke, lieber Vater, dass wir hier sein dürfen. Danke dir, dass du deinen Leib immer wieder neu zusammenrufst, dass du uns, unsere Herzen bewegst, so wie wir es gerade eben gesungen haben. Danke, dass du an uns arbeitest und wirkst, damit wir nicht unsere eigenen Wege einfach nur gehen, damit wir nicht einfach das machen, was unser Fleisch will. Du bist so gnädig und du bist so gut, dass du uns nicht uns selbst überlässt. Danke dir dafür. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft und Trost und Mut schenkst durch dein Wort heute Morgen. Ich bitte dich, dass das, was uns vielleicht klein und gering scheint auf den ersten Blick, dass es uns groß und herrlich wird, wenn wir genauer hinschauen, wenn wir durch deinen Geist hineinblicken in diesen Abschnitt und sehen, wie wunderbar dein Wort ist und wie schön die Wahrheit ist, die du uns darin gibst und wie das sogar das Wort ist, das uns zum Leben erweckt, das uns zu anderen Menschen macht. Ich bitte dich, Herr, um deine Gnade, um deine Leitung, um dein Führen. Du kennst all unser Versagen und all unsere Unfähigkeit. Überwinde du es durch deinen guten Geist. Das bitten wir dich durch deinen geliebten Sohn Jesus. Amen. Amen. Lasst uns den Text lesen, Matthäus Kapitel 8, Vers 14. Ein sehr unscheinbarer Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir den lesen. Was ihr dabei denkt. Vers 14, Matthäus 8, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. So, das war's. Nicht besonders langer Text heute, oder? Kann man, muss man viermal lesen, kann man schon fast auswendig. Ja? Es ist wirklich kurz und knapp. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du einen Kommentar schreiben würdest zur Bibel, wie viel Aufmerksamkeit würdest du zu diesen Versen widmen? Wie schnell wäre das so abgearbeitet? Wie schnell wäre das geschafft? Ich denke, die meisten würden sagen, oh, das lässt sich in zwei, drei Sätzen hier abhandeln, oder? Ist ja nicht viel. Ja. Ich lese in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Kommentare. Ich will wissen, was die anderen sagen, mich selbst hinterfragen, prüfen und so weiter. Ich nehme ein bisschen mehr Zeit, um zu schauen. Aber was jetzt speziell diesen Text anbelangt, war tatsächlich wenig zu finden in den Kommentaren. Für viele ist es schon fast das Bemerkenswerteste, hier zu entdecken, Petrus hatte eine Frau. Warum ist das bemerkenswert? Weil die Kirche, die sich auf das Apostelamt von Petrus oder auf das Papsttum Petri beruft, natürlich hier vor einem sehr großen Problem eigentlich steht. Ja, weil ihr erster Papst, so wie sie das behaupten, verheiratet war und sie aber ein Zölibat lehren, dass er eben den Priestern das Heiraten verbietet. Ja, deswegen ist das natürlich, die meisten können sich das nicht verkneifen, hier explizit natürlich darauf hinzuweisen, es gibt noch 1. Korinther 9, Vers 5 als Parallelstelle dazu, die das noch mal bestärkt, die das noch mal zeigt, dass Petrus sogar als Apostel später eben seine Frau mitgenommen hat auf seinen Dienst und sie damit dabei gewesen ist. Aber ich würde fast behaupten, auch wenn das natürlich nicht zu verachten ist, wenn man das natürlich wahrnehmen muss, kann, soll, wie auch immer. Ich glaube aber, das ist nicht alles, was wir aus diesem Text hier haben. Ja, es wäre ein bisschen schade, wenn damit der Text schon erschöpft wäre. Worum geht es hier? Immer wieder neu will ich euch erinnern, was hier der Zweck ist. Okay? Also ganz sicher, Matthäus hat nicht gesagt, ja, ihr sollt frei wissen, dass Petrus eine Schwiegermutter gehabt hat. Ja, das war nicht seine Absicht, uns das zu schreiben. Hier geht es ihm um etwas anderes. Wozu beliefert er uns diesen Text hier? Wir haben gesehen, dass Christus den höchsten Anspruch eigentlich an sich oder den höchsten Anspruch eigentlich äußert, den man als Mensch eigentlich äußern kann, nämlich Gottes Sohn zu sein, Gott selbst zu sein. In Matthäus 5 bis 7 haben wir das gesehen und hat er das gelehrt und die Volksmengen waren erstaunt. Und wir haben jetzt gesehen, das ist das, was Matthäus uns vermitteln möchte, wer so einen gewaltigen Anspruch hat, der muss es auch beweisen können. Und Petrus führt einen Beweis nach dem nächsten an, hier ab Kapitel 8, ja, Vers 1 bis 4, der erste Beweis, Vers 5 bis 13, der zweite Beweis, da haben wir uns zuletzt damit befasst, mit diesem Hauptmann, mit diesem heidnischen Hauptmann, der kommt und der nach seinem Glauben empfängt. Und auf dessen Bitte hin eben und auf dessen Glauben hin eben sein Knecht hier geheilt wird. Und der dritte Beweis hier, aller guten Dinge sind drei, sagen wir schon, ja, in der Schrift heißt es, auf zwei oder drei Zeugen hin, ja, bringt er hier ein drittes Beispiel, und das ist die Schwiegermutter des Petrus. Und jetzt ist hier natürlich interessant zu entdecken, okay, um was geht es genau hier? Ist es jetzt einfach nur noch ein weiteres Beispiel, so, dass wir sagen, ja, wenn du die Lektion schon verstanden hast, wenn du schon weißt, dass Christus alle Vollmacht hat, dann brauchst du auch nicht mehr weiter zuhören. Ja? Nein, nein, nein. Es ist nicht einfach noch ein weiteres Beispiel mit dazu, wo schnell abgehakt ist, sondern es liegt viel Wahrheit und viel Interessantes hier auch im Detail. Und das möchte ich mit euch hier versuchen zu heben und zu entdecken. So, lasst uns hineingehen in den Text. Was steht da geschrieben? Das Wichtigste ist immer, hinzugehen an den Text und zu fragen, ja, was steht denn da? Ja, so vieles ist für uns selbstverständlich und wir beachten es nicht groß, aber wenn wir uns die Mühe machen, hinzuschauen, was heißt denn das? Dann sind da viele, viele Schätze verborgen. Die will ich mit euch versuchen zu heben. Okay, was ist die Situation? Die Situation ist, das müssen wir zuerst dazu sagen, von der geschichtlichen Abfolge her war das diese Heilung höchstwahrscheinlich, so wie ich es verstehe, nicht direkt nach der Heilung von dem Hauptmann. Ihr wisst, wir haben mehrere Evangelien und im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium, dort sehen wir mehr, wie die geschichtliche Situation tatsächlich war, zumindest jetzt an dieser Stelle hier. Okay? Das heißt auch nicht, dass sie 100% chronologisch in allem sind, aber was jetzt diesen Text hier anbelangt, sehen wir hier nicht die zeitliche Abfolge, weil es kann nicht beides sein. Ja? Es kann nicht sein, dass Markus und Lukas sagen, sie waren vorher in der Synagoge und dort ist eine Heilung passiert und dann sind sie nach Hause gegangen zu Petrus. Ja? So ist das, was Markus und Lukas beschreiben. Und Matthäus beschreibt die Heilung von dem Hauptmann. Ja? Die kommt bei Lukas an einer anderen Stelle. So, also einer hat sich die Freiheit genommen zu sagen, für mich ist jetzt die zeitliche Abfolge gar nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, was Christus getan hat. Okay, und ich stelle es zu euch zusammen. Ich reihe es nebeneinander, weil ich gerade dabei bin, eine Beweisführung zu machen. Ja? Und deswegen will er nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern er greift Beispiele aus dem Leben von Jesus heraus und sagt, schaut, eins, zwei, drei. Ja? Und so müssen wir das hier berücksichtigen, dass das nicht eine zeitliche Aneinanderreihung hier ist. Ja. Und wenn wir eben in Markus und Lukas hineingucken, dann war es tatsächlich so, dass sie im Gottesdienst waren, können wir so sagen, so wie jetzt heute, ja, haben sich getroffen. Das Problem war nur ein bisschen, der Gottesdienst ging ein bisschen länger. Ja, Das ist für uns Deutschland nicht ganz schlimm, ja, wenn Gottes nicht zu lang geht. Wir haben uns eingestellt, wir haben alles geplant, der ganze Tag ist durchgetaktet. Wenn der Gottesdienst zu lang geht, ist ein Problem. Und so war es nämlich dort auch. Ja, warum? Was ist passiert? Ja, Jesus hat einen geheilt. Ja, einen Besessenen hat er dort im Gottesdienst geheilt. Und das hat natürlich wahrscheinlich dann nicht so, okay, zwischen Programmpunkt 5 Minuten abgehakt. Das gab ein Hallo. Ja. So, und als das geschehen war, können wir annehmen, dass die Zeit vorangeschritten war, dass sie nach Hause gegangen sind, eben hier zu Petrus. Ja? Es heißt hier, als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war. Interessant, wir lesen nicht viel vom Haus von Petrus, von diesen Dingen. Petrus überhaupt, ist interessant, kommt hier erst zum zweiten Mal im Evangelium vor. In Matthäus 4 sind wir einmal auf ihn gestoßen. Jetzt hier einmal, dann nochmal kurz in Kapitel 10 oder Kapitel 11, weiß ich gerade nicht, eins von beiden. Und dann erst in Kapitel 14 kommt der Fokus stärker, dann tritt er stärker dann auf die Bühne. Ist interessant. Aber hier sehen wir ihn. Hier sehen wir, Jesus kommt in sein Haus. Und wie würdet ihr euch das vorstellen, wenn Jesus zu ihnen ins Haus kommt? Was ist das, was Besonderes oder nicht? Oh ja, das ist was Besonderes. Allein, dass Jesus eigentlich als Rabbi angesehen wurde, ja, so von seinen Jüngern genannt wurde, er hatte eine besondere Stellung. Er war nicht einfach der Bruder von Petrus, ja, der eigentlich sogar mit ihm gelebt hat, oder sagen wir Jakobus und Johannes, ja, die Cousins, ja, das war was anderes, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es ein Unterschied ist, wer zu euch zu Besuch kommt. Ja? Ob es derjenige ist, der jede Woche kommt, oder ob es jemand ist, der einmal im Jahr kommt und der bei euch irgendwo eine angesehene Stellung hat oder der eine wichtige Stellung hat. Die Gastfreundschaft war allgemein damals ein bisschen anders, denke ich, als heute. Ja? Sie war sehr, sehr hoch angesehen, war sehr, sehr wichtig. Wir können das zum Beispiel, wer es weiter studieren will, bei Abraham. Okay? Wisst ihr, wie er Besuch bekommt von 3 Männern? Ja, was macht er sofort? Er geht hin zum Knecht und sagt, zack, schlachten, das gemästete Kalb und diese Dinge. Ja. Und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und er sagt, Sarah, mach dies und jenes und so weiter. Ja. Mach schnell. Also es bricht auf einmal, ich will nicht sagen, eine Hektik aus, aber eine, ja, man will sich Mühe geben, man bereitet das so schön wie möglich vor, ja, damit der andere sich wohlfühlt, damit er gerne da ist, damit er es genießen kann. Ähnlich bei Lot auch, als Lot Besuch bekommt, ja, von den Engeln, erweist er ihnen auch große Gastfreundschaft, selbstverständlich, ja. Und wenn man das schon allgemein so damals gemacht hat, ich weiß nicht, ich denke manchmal, wir können schon ein bisschen davon lernen auch, ja, gastfrei zu sein und nicht zu sagen, du, in 2 Monaten kannst du vielleicht kommen, muss ich einrechnen, muss ich einplanen. Ja. Wenn alles passt, ich denke, da können wir wirklich lernen. Aber wie viel mehr, wenn Christus kommt, okay? Denn Christus muss man dienen, oder? Christus muss man anders behandeln, als man Menschen behandelt, oder? Das ist das Erste, was ich herausstellen möchte. Wenn Christus kommt, wenn wir Christus sehen, wenn wir merken, er ist hier, was müssen wir tun? Was gebührt ihm? Ja, dass wir alles stehen und liegen lassen und dass wir ihm dienen wollen, oder? Unbedingt. Unbedingt. In 5. Mose schon, Kapitel 10 heißt es, und ich lese es euch vor, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Und dann wird das weiter ausgeführt und beschrieben. In Vers 20 heißt es aber noch einmal, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen, bei seinem Namen schwören. Also das ist selbstverständlich. Ja? wenn Gott da ist, und ich mache keinen Unterschied hier zwischen Gott und Jesus, Matthäus hat uns bewiesen, dass Jesus Gott ist, und er verdient es, dass man alle anderen Dinge stehen lässt und dass man sich dem Herrn zur Verfügung stellt und sagt, ich will dir dienen. Das ist die Berufung des Menschen, Gott zu dienen. Gott hat den Menschen nicht autonom geschaffen, zu sagen, so, lass es dir gut gehen, wir treffen uns ein paar Mal an bestimmten Punkten oder an bestimmten Zeiten. Ja? Nein, der Mensch hat eine Aufgabe bekommen, er hat eine Bestimmung bekommen und die ist es, Gott zu dienen. Das sagt uns die Schrift sehr deutlich. Nun, ich bin eigentlich überzeugt, dass die Schwiegermutter von Petrus, dass sie das gerne gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen gesehen hat, oh, die kommen schnell ab ins Bett, Fieberthermometer in den Mund, einen auf krank machen. Das glaube ich nicht. Das sagt uns der Text hier auch nicht. Das Problem war, warum, ich weiß nicht, ob ihre Tochter dann eben da war, ist wahrscheinlich davon auszugehen, also sprich die Frau von Petrus, aber die Schwiegermutter zumindest, über die hier die Rede ist, sie war komplett außen vor. Und wir müssen natürlich jetzt uns bewusst hier sein, wenn es hier heißt, fieberkrank da niederliegen. Er sah sie fieberkrank da niederliegen. Okay, das ist, also erstmal fieberkrank, man kann die beiden Wörter eigentlich ein bisschen exakter übersetzen. Wenn man es ganz genau überträgt ins Deutsche, ist es ein bisschen holprig dann, aber es vermittelt uns ein bisschen was. Dieses da niederliegen heißt eigentlich hingeworfen, hingeschmissen, ja, zu Boden geworfen, oder zu Bett geworfen halt, ja. So, sie liegt flach. Und das Zweite ist eigentlich ein Verb, ein, würden sagen, Tunwort, ja. Fiebernd heißt es eigentlich, ja gut, wenn man es ganz genau nimmt, ist es sogar dann ein Adverb, glaube ich. Egal, völlig egal. Also es ist aber etwas Aktives, was passiert, okay? Sie liegt da und fiebert aktiv. Also das heißt, man kann sich vorstellen, das war nicht so eine leichte Erkältung. Das war kein Schnupfen mit ein bisschen erhöhter Temperatur oder irgendetwas, sondern es war ein starkes Fieber. Sagt uns auch Lukas, der Arzt, ja, der interessiert sich dafür natürlich, wie diese Krankheit da genau war. Und er sagt, es war ein starkes Fieber. So, das war ein Fieber, das hat sie komplett ausgenockt. Ich weiß nicht, ob sie, also sie war definitiv nicht imstande zu dienen, Christus zur Seite zu stehen und zu sagen, Herr, was möchtest du, dass ich dir tue? Dazu war sie definitiv nicht imstande. Sie konnte auch nicht zu Jesus reden. Erinnert ihr euch an die zwei, die da vorgekommen sind? Sie haben zu Jesus geredet. Sie haben ihm die Not wenigstens sagen können, oder? Oder zumindest hatten sie jemand, der die Not, Jesus sagt. Aber hier, sie kann nicht sprechen, sie ist weg. Ich weiß nicht einmal, wir wissen es nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht mal registriert hat, dass Jesus gekommen ist überhaupt. Sie war fiebrig, sie war nicht bei sich wirklich. Ja? Fiebernd niedergeworfen. Ihr Lieben, ich musste denken, ist das nicht eine gute Beschreibung unseres Zustandes? Ist das nicht eine gute Beschreibung, wie wir, in was für einem geistlichen Zustand wir von Natur aus sind? Die Schrift beschreibt es an mehreren Stellen. Die allerbekannteste wird mit Sicherheit Epheser Kapitel 2 sein. Die will ich aber nicht aufschlagen. Blättert ein bisschen weiter nach Kolosser 2. Kolosser 2, wer es noch mal zu Hause nachlesen will, Epheser 2, Vers 1 und weiter lesen wir das. Aber genauso in Kolosser Kapitel 2. Hier heißt es, okay, ich bin im Flipperbrief und wundere mich erstens, warum das so komisch aussieht und warum da was anderes steht. Kolosser heißt es hier in Kapitel 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches hat er mit lebendig gemacht. So, was ist unser Zustand? Tod heißt es hier, Tod in den Vergehungen, das heißt Tod in der Sünde. Okay, wie dieses Fieber, das diese Frau befallen hat und das sie komplett ausgenockt hat, so ist die Sünde, die uns von Natur aus komplett unfähig gemacht hat und komplett platt gebügelt hat. So dass wir Christus, dass wir nicht mal eine Notiz nehmen, dass da Christus da ist. Dass da ein Christus gekommen ist, zu dem wir eigentlich dienen müssen. Nichts davon nehmen wir wahr. Wir sind wie weggetreten. Wir sind nicht auf dem Schirm. Ich finde es interessant, ganz bisschen weiter in unserem Text, in Matthäus 8, spricht Jesus auch von diesem Zustand. Matthäus 8, Vers 22, wo es darum geht, dass einer noch sagt, Jesus, ich will dich schon nachfolgen, aber ich muss noch meinen Papa begraben. Ja, und so, da geht es aber nicht darum. Ja, egal, da kommen wir dann drauf. Aber was Jesus zu ihm sagt hier ist, Jesus spricht zu ihm, Vers 22, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist für uns komisch, ja, Tote begraben, das ist ein komisches Bild, ja, was ist das hier? Verstehen, dass Jesus hier nicht nur von körperlich Toten redet, sondern er sagt, lass diejenigen, die geistlich tot sind, ihre Toten begraben. Das heißt auch nicht natürlich, dass Christen niemanden begraben sollten, all diese Dinge, aber er sagt, die Dinge, die nur um die Dinge dieser Welt zu drehen, überlass das denen, die sowieso geistlich tot sind. Du aber geh hin. Folge nach. Das ist die Aufforderung. Es ist ein geistlicher Tod. Es ist ein Zustand, aus dem wir selbst nicht herauskommen. Definitiv nicht. Was könnten wir jetzt machen? So Petrus, komm nach Hause, ja? Und sagt, Schwiegermutter, Jesus ist da. Steh auf, los. Ja? Komm, ich reiche dir die Hand. Ja? Hilft ihr? Oder kann man irgendwas ausrichten? Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Sind machtlos. Es ist interessant, finde ich, hier das zu beobachten, wie die Situation eigentlich von den Kranken hier immer schlimmer wird. Der Aussätzige, der war wirklich eigentlich in einer schlechten Situation, einer sehr schlechten Situation. Was hat er aber einen Vorteil? Wenn auch ein großes Risiko, er konnte laufen und zu Christus kommen. Ja? Er kam zu Christus, er warf sich vor ihm hin. Und das ist das Interessante bei diesem Wort kommen, das hier zu beobachten. Wir haben in allen drei Abschnitten dieses Verb kommen. Ja? Irgendwie jemand und irgendwas kommt immer. Ja? Hier wird in dem ersten Abschnitt nur davon berichtet, dass der Aussätzige kommt. Ja? Der Aussätzige kommt und wirft sich vor Jesus nieder. Was ist mit dem Knecht von dem Hauptmann hier? Kommt er auch zu Jesus? Nee, er kann nicht kommen. Er kann nicht kommen. Er ist gelähmt und wird schrecklich gequält in seiner Lähmung. Er kann definitiv nicht kommen. Aber preis dem Herrn, er hat einen Hauptmann, der sich um ihn kümmert. Und der Hauptmann, davon lesen wir eben, der Hauptmann kommt und Jesus kommt. Wir haben eine doppelte Bewegung im zweiten Abschnitt, nämlich in Vers 5, heißt es, als er, nämlich Jesus, nach Kapernaum hineinkam, trat, oder man kann genauso wieder übersetzen, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat. Ja? Also hier sehen wir eine doppelte Bewegung. Jetzt ist Jesus auch schon, der kommt. Und der Hauptmann kommt zu ihm. Was ist in dem dritten Abschnitt? Wer ist jetzt der Einzige, der nur noch kommt? Jesus. Wir können natürlich sagen, ja, im Parallelabschnitt lesen wir natürlich, dass sie für ihn, die Jesus gebeten haben für die Schwiegermutter. Das lässt Matthäus hier aber weg. Ja? Wann bitten sie Jesus? Ja, erst als er schon da ist und als er schon alles gesehen hat, ja. Erst als er schon vor Ort ist. Und das macht Matthäus uns hier klar. Jesus sieht sie, nicht erst als er übrigens da hereinkommt, sondern Jesus weiß von ihr und er kommt zu ihr in ihrer Hilflosigkeit. Er kommt zu ihr, bewusst. Warum? Weil sie ihm gehört. weil er auf sie Acht gibt. Es ist interessant, diese Schwiegermutter, ich weiß nicht, wie viel Wert sie gehabt hat. Wisst ihr, in der damaligen Zeit, also das Erste, was wir wahrnehmen können, sie ist nicht mehr die Jüngste, oder? Wenn sie Schwiegermutter ist, kann man sagen, okay, dann kann sie nicht mehr die Allerjüngste sein. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass sie eine ganz alte Oma war, das müssen wir auch nicht. Aber dass sie die Allerjüngste war, davon können wir ausgehen, das war sie nicht. Das heißt, es geht immer weiter aufs Lebensende hinzu. Ja? Zweitens war sie eine Frau, die von Natur aus in der damaligen Gesellschaft nicht besonders geachtet war. Ja? Das war damals nicht besonders, die Frauen hatten nicht diese Stellung, nicht diese Wichtigkeit, nicht dieses Ansehen, was auch immer. Das kommt dazu. Und das Dritte jetzt, sie ist auch noch krank. Sie ist eigentlich zu nichts zu gebrochen, oder? Ich sage es hart, so wie der natürliche Mensch denkt. Ja? Wir als Menschen, nach dem Fleisch, wie beurteilen wir Menschen? Nach dem Fleisch. Hier ein heidnischer Hauptmann, er gehörte nicht zum Volk dazu, also ist er nicht wichtig. Ja? Zumindest im religiösen Sinne, ja, kann man sagen, okay, der hat viel Gutes getan, hat vielleicht auch irgendwo ein Ansehen, aber er hatte keinen Anteil, letztendlich. Und er gehörte zu den Römern, zu den Verhassten. Der Aussätzige hier, er war absolut ausgeschlossen, weg, isoliert. Und auch diese Frau ist eigentlich nicht viel anders. Ja. Sie ist ausgeschaltet und ich glaube, dass sie nicht viel Wertschätzung erfahren hat hier. Wir wissen nichts Detailliertes, aber so passt sie eigentlich gut in die Reihe von diesen drei hinein. Was ist das Herrliche? Was ist das Herrliche? Christus sieht sie alle drei und kommt und kümmert sich um sie und nimmt gerade die ausgeschlossen sind, die zum Teil einige von ihnen hier kultisch unrein waren, die nicht viel zu sagen hatten, die nicht einen großen Platz hatten in der damaligen Gesellschaft. Gerade zu denen kommt Christus. Ist das gut? Ist das ein Evangelium? Zumindest für alle die, die sich nicht selbst als die hier sehen, die es selber sind. Zumindest die, die verstehen, dass sie genauso in diese Kategorie reingehören. Und wir gehören eigentlich als Menschen alle in diese Kategorie hinein. Christus hat aber ein Auge auf sie gerichtet. Habt ihr das gesehen hier in Vers 14? Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter. Er sah sie. Nachher sagen sie, ach Jesus, wir haben da eine Schwiegermutter. Kannst du dich vielleicht mal um sie kümmern? Jesus hat sie schon längst gesehen. Jesus hat sie schon längst gesehen. Er sieht sie. Er sieht sie. Er richtet sein Auge auf sie. Und das ist interessant. Was geschieht als nächstes? Er sieht sie nicht einfach nur, sondern er tut auch etwas. Er ergreift die Initiative und er tut etwas. In Vers 15 heißt es, und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und diente ihm. Kurz und knapp, oder? Es ist eigentlich fast wie so ein schlechter Aufsatz geschrieben. Also seid mir nicht böse, ich habe den tiefsten Respekt vor Gottes Wort, aber wenn ich so in meinem Aufsatz schreiben würde und das... Und das, und das, und das. Würde der Lehrer sagen, ja, du kannst ein bisschen kreativer schreiben, gell? Du kannst ein bisschen mehr ausschmücken, du kannst ein bisschen blümiger schreiben oder wie auch immer, ja? Und nicht einfach viermal und hier, ja? Und er rührte ihr die Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm, so. Ja, viermal und. Ein bisschen schwach, will man denken, ja? Aber was ist das Herrliche? Dass die Bibel in so einfachen Worten, in so, nämlich so einfach und so ungekünstelt, will ich mal sagen, die herrlichsten Dinge beschreibt. Ja, wir würden auslippen, wir würden sagen, was passiert hier eigentlich? Die ganze Physik und alles wird auf den Kopf gestellt und wir würden in der größten Sensationsmanier würden wir das alles niederschreiben. Und die Bibel ganz sachlich und nüchtern. Und dann das und dann das und dann das. das zeigt uns zwei Dinge, aus meiner, mehrere Dinge, würde ich sagen. Das erste ist, dass die Schrift eben kein Interesse hat, die Sachen künstlich aufzubauschen. Da müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig werden, wenn man es extrem ausschmückt. Sagen wir, ja, okay, ob es wirklich so gewesen ist. Ja. Aber wenn jemand einfach ganz sachlich und nüchtern schreibt, du, so war's. Das ist vertrauenerweckend, finde ich. Und es zeigt die Selbstverständlichkeit und die Kraft, die Christus hat, oder? War das für ihn eine große Sache? War das für ihn extrem erstaunlich? Nö. Christus hat es einfach gemacht. Und dann das und fertig. Genial, oder? Nun, aber auf welche Art und Weise tut er es? Es ist interessant hier, auch wenn wir diese drei Beispiele wiederum miteinander vergleichen, sehen wir, was hat er als erstes gemacht bei dem Aussätzigen. Da heißt es und Vers 3, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. So, er rührt ihn an und spricht ein Wort. Okay? Beim ersten. Was ist beim zweiten? Was sagt der Hauptmann schon zu ihm? Ein Wort genügt. Ja? Hier in Vers 8 ist das, in der Mitte, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und so ist geschehen, oder? Was ist beim dritten jetzt hier? Er rührt sie einfach nur an. Er rührt sie einfach nur an. Nicht mal zu sprechen. Was zeigt es uns hier? Es zeigt uns, dass Christus nicht irgendwie so eine Zauberformel hat. Wir denken als Menschen, ja, da brauchen wir so irgendwas für eine Zauberformel. Abracadabra, und dann funktioniert es, gell? Nein. Christus konnte auf unterschiedlichste Art und Weise konnte er das machen. Er konnte sie einfach nur berühren, er konnte einfach nur ein Wort sprechen, er konnte die Hand auflegen, was auch immer. Ja? Christus ist nicht beschränkt in seinen Möglichkeiten, das zu tun. Kein Zauberkünstler, keine geheime Formel, die das löst oder irgendwas dergleichen. Das ist das Erste, was uns dadurch gezeigt wird, denke ich. Aber das Zweite ist, wann berührt man jemand? Geht ihr überall durch den Laden und berührt ihr einfach mal jemand? Das macht man nicht, gell? Die Leute fühlen sich bedroht, denken sie, was ist mit dem los? Ja, jemanden berühren, das ist schon Identifikation. Das ist, geschieht eine Brücke ein Stück weit, ja? eine Beziehung. Das ist fast schon zu viel gesagt, natürlich, man hat nicht jetzt zu jedem eine intensive Beziehung, den man einfach nur berührt. Und doch macht es etwas, ja? Identifikation. Sich mit jemand eins machen. Und das ist, was Christus hier tut. Er kommt in diese Not hinein. Und er sagt, ich versuche nicht wegzulaufen. Ich versuche nicht, all dem Leid und all der Not zu entkommen. Nein, ich komme. Und das ist ähnlich wie bei diesem Aussätzigen, wo alle weggelaufen wären. Sagt er, unrein, unrein, geh nur weg. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr mit Leuten umgeht, die Fieber haben. Meistens Fieber deutet irgendwie darauf hin, es könnte ansteckend sein. Ja. So muss überlegen, wie nah man sich zu dem begibt. Aber Christus nicht. Er sieht diese Not und er berührt sie. Wisst ihr, und genau das, ihr Lieben, ist das, was wir brauchen von dem Herrn. Dass er zu uns kommt und dass er uns in einer gewissen Weise berührt. Dass er durch seinen Heiligen Geist in diesem toten Zustand, in diesem Sündenfieber, in dem wir da liegen, dass er kommt und seine Hand auf uns legt. Einfach nur abwarten, das bringt nichts. Das bringt nichts. Es ist eine interessante Auswirkung, was darauf auf diese Berührung hin passiert, oder? Er rührt ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Also das heißt, es ist wie von der Beschreibung her, hört sich fast so an, das Fieber stand auf und ging. Okay? Es ist Wahnsinn. Christus nimmt nur die Hand. Und das Fieber sagt, okay, ich gehe. Es ist, was für eine Vollmacht, was für eine Kraft ist das? Und diese Kraft wird noch deutlicher, wenn wir nicht nur das Fieber hier sehen, sondern was daraufhin passiert. Sie stand auf. So, wenn ihr, was muss passieren, wenn ihr wirklich in einem Fieber da liegt, in einem Fieberanfall, damit ihr dann auf einmal sofort aufsteht und nicht nur sofort aufsteht, sondern was? Dienen. Was meint man damit dienen? Was hat sie gemacht? Also, dieses Wort beschreibt einfach die ganz normalen Aufgaben, die damals eben angefallen werden. Kochen, putzen, bewirtschaften, was auch immer. Füße waschen damals zu der damaligen Zeit. Was auch immer jetzt gerade da angefallen ist. Das heißt körperliche Arbeit. Wie ist es, wenn ihr Fieber habt? Dann sagt ihr, ja, okay, wir haben mit unseren Tricks heute Geld, Tablette rein, dann geht's, ja, auf einmal. Aber wenn du keine solche Hintertüren oder irgendwas dergleichen hast, dann brauchst du Zeit erstmal, bis das Fieber runtergeht, bis du dich davon erholst, bis du wieder Kraft bekommst und dann kannst du körperlich etwas machen. Aber Christus rührt sie nur an und sie steht gleichermaßen von den Toten auf, können wir sagen. Dieses Anrühren finde ich interessant. Der Klaus hat uns einen Psalm vorgelesen, so rum, nicht Paulus. Der Klaus hat uns den Psalm 144 vorgelesen. Was heißt da? Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ich lese euch eine andere Stelle vor, Psalm 104. Das zeigt, was für eine Macht, was für eine Kraft Gottes da ist, wenn er nur anrührt. Wisst ihr, das Anrühren ist die leichteste Bewegung, oder? Ist die leichteste Bewegung. Es ist was anderes als jemand so. Geht immer noch stärker, ja? Aber das, die Berührung ist die leichteste Bewegung. Die leichteste Bewegung. Psalm 104, Vers 32 sagt die Schrift, der die Erde anschaut und sie bebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Das ist eine sehr ähnliche Stelle wie im Psalm 144. Aber die Schrift zeigt uns diese Macht Gottes. Er geht nur her und rührt etwas an. Und du kannst sagen, es ist wie La Palma, Vulkan, ja. Alle müssen sich eigentlich in Sicherheit bringen. Was für eine Macht, was für eine Kraft Gottes in diesem Berühren. Amos 9, Vers 5 lesen wir sehr, sehr Ähnliches. Das ist, was die Schrift uns zeigt, was auf das Berühren Gottes hin passiert. Und nichts Geringeres ist das, was hier geschieht. Ich habe es euch schon gesagt, was hier geschieht, ist eine Auferstehung eigentlich aus den Toten, können wir fast sagen. Dieses Wort, was hier benutzt wird, sie stand auf, ist genau das gleiche Wort, was für Auferstehung gebraucht wird. Ja, da gibt es keine zwei verschiedenen Wörter. Bei Jesus heißt es genauso auch, er stand aus dem Grab auf. Ja? Das gleiche passiert hier. Die vorher nichts tun konnte, die unbrauchbar in diesem Sinne war für ihre eigentliche Berufung, sie steht auf von den Toten und dient dem Herrn. Die Fähigkeit, dass sie diesen Dienst machen konnte, das zeigt einerseits, dass sie vollständig geheilt worden ist, also nicht nur so ein bisschen Erleichterung. Das zeigt, dass es vollständig geschehen ist und zwar sofort. Auf der Stelle. Herrlich. Ich finde eine interessante Stelle, die das auch mit beschreibt, dass neben den Stellen, die ich vorgesagt habe, im Epheser 2, Kolosser 2, im Johannesevangelium. Eine sehr, sehr spannende Stelle. Johannesevangelium, Kapitel 5. Hier heißt es in Vers 21, beschreibt Jesus, was er tut, was er hier auf der Erde tut, was er bewirkt. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Interessant. Denn der Vater richtet auch niemand, denn das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Vers 24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Vom Tod zum Leben, seht ihr das? Und wann geschieht das, wann passiert das? Guck mal, Jesus sagt das hier, Vers 25, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt, wo wir denken, okay, ist was Zukünftiges, aber langsam. Und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Seht ihr das? Das ist nicht nur etwas, was Jesus irgendwann mal tut, wenn er die Seinen aus dem Grab ruft, oder wie es hier heißt, die einen zur Auferstehung des Lebens, die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Das ist nicht das Einzige, sondern das ist, was Jesus jetzt tut, was er hier tut. Die Menschen sind geistig tot. Sie sind zu nichts imstande. Sie sind nicht imstande, Gott zu sehen. Sie sind nicht imstande, ihre Berufung zu sehen, geschweige denn, sich in seinen Dienst bewusst zu stellen. Aber was tut der Sohn? Er sieht die Seinen, er sieht die Elenden. Und was macht er? Er geht zu ihnen hin, legt ihnen seine Hand auf sie und sie stehen auf zu neuem Leben. Sie werden wiedergeboren, sie stehen auf. Und wenn das geschehen ist, ihr Lieben, dann sind wir imstande, unsere Berufung zu leben. Wer noch in seinen Sünden ist, der kann wirken und tun und machen, was er will. Er ist nicht imstande, wirklich Gott zu dienen. Nicht wirklich Gott zu gefallen. Das ist hier interessant, das Letzte, was wir hier in dem Abschnitt sehen. Hier heißt es, und sie stand auf und diente ihm. Wenn wir die anderen Parallelen wieder aufschlagen, da heißt es, und sie diente ihnen. Das heißt, sie hat allen eigentlich, die dort waren, gedient. Hat natürlich nicht nur gesagt, Jesus, du bekommst Essen, und die anderen kümmere ich mich nicht. Sie hat für alle gesorgt. Das ist gar keine Frage. Aber hier legt Matthäus die Betonung darauf, sie diente ihm. Manche würden natürlich, die es nicht wahrhaben wollen, die sagen, ja, ist ein Widerspruch hier. Ist es ein Widerspruch? Das ist natürlich kein Widerspruch. Ja? Wir können sowohl, oder ich will es so sagen, sie diente zwar allen, aber bei ihrem Dienst, den sie an allen tat, wem diente sie in Wahrheit nur? Dem Herrn Christus. Ihm galt ihre Dankbarkeit, ihm galt ihr Herz, für ihn hat sie das getan. In Epheser 6, Vers 7 wird es uns ein bisschen, finde ich sehr gut ausgedrückt, Epheser 6, Vers 7, da sagt Paulus zu den Sklaven, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, das, was ihr tut, ihr dient zwar natürlich den Menschen auch, gar keine Frage. Ihr stellt euch in ihren Dienst, die Sklaven natürlich, ihren Herren. Ja. Was meinte Paulus damit? Dass sie sagen sollen, nee, bist du ein Mensch? Okay, dann musst du dir nicht mehr dienen. Er sagt genau das Gegenteil davon. Ja. Er sagt, er ordnet euch unter all diese Dinge. Aber er sagt, während ihr das tut, während ihr euren Herren dienen müsst, all das, dient dem Herrn dabei, nicht den Menschen. Was ist das Problem, wenn man den Menschen dient? Ihr Lieben, wenn ihr euren Dienst, in welcher Form ihr den tut, wenn ihr den für Menschen tut, was ist das Problem? Ist dieser Dienst abhängig ist davon? Wird er wahrgenommen? Wie wird mit mir umgegangen? Wird es respektiert? Wird es geschätzt? All diese Dinge. Das ist darauf ausgelegt, dass es kaputt gehen muss. Warum? Ja, weil wir alles Menschen sind, die wir miteinander zu tun haben. Und weil wir alle immer wieder miteinander versagen. Und wenn wir es für die Menschen tun, dann tun wir es auch mit einer Erwartung an sie. Sagen, ich mache das, aber ich erwarte, auch uns sei es nur irgendwo im Hinterkopf. Paulus sagt, dient dem Herrn. Und das, was sie hier getan hat, sie diente ihm. Sie brachte Petrus das Essen, aber sie diente Jesus. Weil ihr Herz voller Dankbarkeit war. Und das war eine Reaktion. Es war eine natürliche Reaktion aus dieser Auferweckung heraus, dass sie gesagt hat, jetzt, ich will ihm dienen. Ihr Lieben, ich möchte euch herausfordern, ich weiß, dass viele von euch auch von den Toten auferstanden sind zum Leben, die ihr fiebrig krank im geistlichen Sinne wart und nichts wahrgenommen habt von den geistlichen Dingen, die wichtig sind. Aber wenn ihr auferweckt seid mit dem Christus, Dann möchte ich euch Mut machen. Dient ihm. Dient ihm. Und am Anfang ist es etwas, was wie eine natürliche Reaktion aus uns herausspringt. Wir sagen, ja, ich will das machen. Ich will das machen. Und oftmals, wir laufen los. Aber was ist die Schwierigkeit? Dabei zu bleiben. Dabei zu bleiben. Und nicht zu sagen, oh, ist schon schwer. Jesus, jetzt habe ich 2 Stunden lang dir gedient. Jetzt mache ich mal 2 Tage Pause. Vielleicht komme ich danach wieder zurück. Ihr Lieben, ist es Christus wert, dass wir ihm für eine kurze Zeit dienen und dann alles hinschmeißen und sagen, nee, weiter geht's nicht? Ist er wert, dass wir unser ganzes Leben in seinen Dienst stellen? Ich bin definitiv davon überzeugt. Er ist es wert. Lieben, das will ich euch ganz besonders eben in diesen Zeiten, natürlich in denen wir sind, und ich weiß, die Zeit, die macht es uns nicht leichter. Das ist einmal unser Fleisch, was ich hier schon angesprochen habe, dass wir es für Menschen tun, diese Dinge. Aber auch unsere Zeit macht es uns nicht leicht. Ja? Allein überhaupt nur überhaupt am Ball zu bleiben, ja? Überhaupt dran zu bleiben, am Glauben, an der Gemeinde, an diesen Dingen. Das ist schon allein schwer genug, oder? Wenn man auf Livestream einschalten kann und sagen kann, ich bleibe heute im Bett liegen. Das ist schwer, ich weiß es. Wie viel mehr Jesus zu dienen? Wie viel mehr zu sagen, ich will Gelegenheit suchen, wo ich ihm dienen darf. Und ich möchte euch einfach nur Mut machen, euch inspirieren zu lassen, wie auch immer, euch anspornen zu lassen durch dieses Vorbild von dieser Schwiegermutter. Wenn er uns auferweckt hat aus den Toten, dann lasst uns es suchen, ihm zu dienen. Und zwar gerne. Schaut mal, Psalm 100 stelle ich ans Ende. Psalm 100, Vers 1 lesen wir. Psalm 100. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Dient dem Herrn mit Freuden. Ihr Lieben, ich ermutige euch, das zu tun, euch anspornen zu lassen durch dieses Beispiel. Ich finde es ein wunderschönes Bild dafür, was Christus an uns getan hat und wozu er uns berufen und befähigt hat, auch das zu tun. Lasst uns ihm dafür danken, lasst uns beten und ihm Ehre und Herrlichkeit geben für diese Vollmacht, die er hat und die er an uns wirksam werden lässt. Ich lade euch ein, mit zu beten. Vater, wie hilflos waren wir in unserer Situation, in unserem Zustand. Da ist die Forderung da, dass wir dir dienen sollen, dass wir dir alle Aufmerksamkeit geben sollen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen sollen, aber wir waren überhaupt nicht dazu in der Lage, Herr. Wir lebten für uns selbst, für unsere eigenen Begierden, für unsere eigenen Vorstellungen und Ideen. Und wir waren wie betäubt, wir waren wie vom Fieber außer Gefecht gesetzt. Und wir haben uns nicht selbst auf den Weg gemacht letztendlich. Wir haben nicht selber, nicht mal unsere Not wirklich gesehen, aus uns heraus. Unser Fleisch hat uns nicht auf diese Idee gebracht. Aber du bist gekommen, durch deinen Heiligen Geist hast du uns die Augen geöffnet, hast uns aufgerichtet, hast uns befreit. Danke dir davon. Danke dir, Herr, dafür, dass du das getan hast. Danke dir, dass wir neue Menschen sein dürfen und dass wir dir dienen dürfen. Was für ein Privileg, so einem wunderbaren und herrlichen, genialen Herrn zu dienen. Wir danken dir, Herr, dafür. Und ich möchte dich bitten, für all die Geschwister, Herr, dass sie es neu sehen dürfen, was für ein Privileg es ist, dass du gerade in ihr Haus gekommen bist, dass du gerade ihnen die Augen geöffnet hast, dass du sie auferweckt und berufen hast und dass sie gerne ihr Leben in deinen Dienst stellen und dass sie dir dienen, nicht den Menschen. Herr, ich bitte dich, ermutige die Geschwister, auch die müde geworden sind und die frustriert geworden sind in dieser Corona-Zeit mit all dem. Lass uns in all dem dich suchen, dir dienen, zu deiner Herrlichkeit sein. dass wir den Lauf vollendet haben. Amen. Amen.